Wer mich kennt, dann weiß, ich bin nett. Außer wenn mir jemand auf den Sack geht, dann kriegt das auch zurück.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom besten Podcast der Welt über die 80er Jahre von zwei Männern ohne Haare. Und wir haben heute wieder einen ganz speziellen Gast. Und zwar, er ist Gründer und Geschäftsführer einer der erfolgreichsten Eventagenturen Deutschlands. Er ist oder war Manager vieler bekannter deutscher Künstler, hat zusammen mit Lukas Podolski auf dem Hockenheimring das größte Musikfestival Deutschlands veranstaltet und aus einem ganz bestimmten Grund ist er heute hier bei uns im Podcast, denn er veranstaltet am 23. März 2024 die größte 80er-Jahre-Party der Welt. Willkommen, Markus Krampe.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
Ja, und wir freuen uns auch. Und wir haben auch eine ganz große Überraschung direkt am Anfang für dich. Das wird einer der wenigen Pressetermine oder insgesamt Außentermine für dich werden, wo wir nicht ein Wort über den Herrn Wendler verlieren werden. Da freust du dich, ne?
Ja, ich werde tatsächlich ja noch sehr häufig auf ihn angesprochen. Das ist ja Teil meiner Geschichte. Ich kann da relativ entspannt mit umgehen eigentlich, weil ich nach wie vor denke, ich habe nicht so viel falsch gemacht damals. Aber gut, das ist, wie es ist. Ne? Das ist schade, weil ich glaube nach wie vor, dass die Musik viel gut fanden. Ne? Das wär gerne diskutiert. Ich meine, ihr seid ja auch Musikkenner. Und ich glaube nach wie vor, wer gerne Disco Fox und Schlager kommt eigentlich an Wendler nicht vorbei. Und so traurig, dass so gekommen ist. Aber er hat sich selber ausgesucht.
Ja. Ja, manchmal bestraft einen das Leben und manchmal bestraft einen das Leben auch ganz hart.
Ja. Schön. Bei uns stellt sich jeder Gast mit zwei Wahrheiten und einer Lüge über sich selbst vor. Und am Ende raten wir dann, was waren die Wahrheiten und was war die Lüge. Dann fangen wir an, Markus.
Also, ich stelle jetzt mal drei Thesen auf. Die erste ist, dass ich schon mal Verona Poth auf Händen getragen habe. Die zweite ist, dass ich in meiner Klasse 1985 der Erste war, der Your My Heart and My Soul von Modern Talking auf einer Maxi-Single mitgebracht hat und alle mich gefragt haben, ob ich Befehle aus dem Weltall kriege, ob ich noch alle Latten stramm habe, so einen Scheiß zu hören. Und das Dritte ist, ich war mal in einer Boyband.
Okay, also das Zweite glaube ich dir direkt, was stimmt oder was nicht stimmt. Wir werden erfahren am Schluss, gut.
Normalerweise stelle ich an dieser Stelle immer die Frage, wie war in deiner 80er Jahre? Das würde mich natürlich auch bei dir interessieren, aber darüber hinaus würde ich natürlich gerne wissen, wie man auf die total wahnsinnige Idee kommt, so eine riesen 80er-Jahre-Party zu veranstalten. Was hat dich da geritten?
Also, ich fange mal so an, wie ich darauf gekommen bin, so eine 80er-Party zu machen. Ich beobachte immer so ganz genau, was so ankommt. Gerade so am Puls der Zeit ist. Das haben wir schon mal gemacht mit einer 90er. Ich glaube, ab 2017 haben wir damit angefangen. Und für mich war so ein Gradmesser, dass die DJs immer angefangen haben, die aktuellen, so die 90er-Musik zu covern. Da habe ich gesagt, wir müssen jetzt was mit 90er machen. Bei der 80er ist es so, dass ich mich mal hingesetzt habe und habe so die aktuellen Sounds mir angehört, so von den erfolgreichsten Künstlern. Und da habe ich sehr viele Sounds wiedererkannt, so aus den 80ern, so Synthesizer. Und nehmen wir mal beispielsweise The Weeknd aktuell. Wenn der in den 80er bin, dann hätte ich es auch so angehört, würde ich sagen. Also ähnlich auf jeden Fall. Das ist ja alles ein bisschen technisch moderner geworden, aber grundsätzlich werden die Sounds da kopiert aus den 80ern von vielen erfolgreichen Künstlern. Da ich ja selber in den 80ern so in der Realschule war und so die ersten kleinen Partys, da waren wir noch relativ jung. Ich bin ja 1971 geboren und war dann noch so im Schulalter, beziehungsweise Ende der 80er war ich so das erste Mal in Disco. Und ja, da habe ich mir die Namen alle so an, die ich dann eingeladen habe, sind alles so Künstler, die ich auch selber cool fand. Also ich habe mir mal rausgenommen, einfach mal das zu machen, was mir gefällt und habe, wie schon bei vielen anderen Formaten, festgestellt, dass ich ein sehr mainstreamigen Geschmack habe. Also mein Geschmack ist so der breiten Masse, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns das machen. Wir haben das ja dann vor Corona eigentlich schon geplant, haben das ja zigmal verschoben, haben das dann in Düsseldorf gestartet, letztes Jahr im Januar, haben dann gesagt, komm, jetzt machen wir es noch größer auf Schalke und es ist tatsächlich, wir haben irgendwie schon um 25.000 Tickets verkauft.
Ein Wahnsinn.
Das läuft sehr, sehr gut. Wir haben jetzt mit dem Rekordinstitut gesprochen, es wird tatsächlich zum Weltrekord. Wir versuchen, die größte 80er-Party der Welt tatsächlich draus zu machen mit 60.000 Leuten, weil es gab so eine große noch nie. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass das auch klappt.
Mhm. Also Wahnsinn. Irre. Interessant, du hast die Künstler praktisch ausgesucht nach deinem eigenen Gusto sozusagen, also Sachen, die du selber halt gut fandst. Cool.
Ich habe ja früher so Ole-Partys und Mallorca-Partys relativ groß gemacht und machen sie noch mit Inselfieber und so in Oberhausen. Und ich bin natürlich, sagt man normalerweise, gibt es ja diesen Spruch, der Fisch muss immer den Gast schmecken, nicht dem Angler oder so. Ich habe das mal umgekehrt. Ich habe einfach Namen genommen, wo ich das verbinden konnte, wo ich Erinnerungen hatte, wie viele andere auch. Und habe gedacht, das wird sehr große Emotionen, glaube ich, hervorrufen. Und das hat in Düsseldorf schon geklappt. Und ich glaube, jetzt mit Boy George oder Holly Johnson, so Riesennamen, auch Paul Young und sowas, alle, die dabei sind, das werden schon sehr große Gänsehaut-Momente werden, glaube ich, in der Feldzeit.
Sag mal nochmal, wer da alles dabei ist. Ein paar ist ja jetzt schon genannt.
Ja, wir haben als die Headliner Holly Johnson und Boy George, wir haben Tony Hadley vom Spandau Ballet dabei, wir haben ABC dabei, Sandra, Samantha Fox, Paul Young, Gazebo, Alpha Bill, Cutting Crew, also es ist wenig Geschmack, was dabei, glaube ich. Wer die 80er mag, der wird da auf jeden Fall was finden.
Wenn du das gleiche Mitte der 80er Jahre veranstaltet hättest, hätte wahrscheinlich die Veltins Arena nicht ausgereicht.
Ja, das sind ja wirklich, wenn man sich das mal so vor Augen führt, heutzutage wird ja viel so online gemacht und du machst mal auf TikTok oder so irgendein Video, da bist du schon millionenfach geklickt und bist da zum Star. Früher war es ja so, dass die Leute tatsächlich noch richtig dafür ackern mussten. Ne? Also die mussten schon sich ihr Publikum erspielen. Und das sind noch echte Künstler. Ich sehe es ja von beiden Seiten. Ich bin ja auch Künstler, Agent und Manager. Und ich sehe auch ganz viele talentfreie heutzutage, die im Netz irgendwie mega erfolgreich sind, wo ich mich frage, wie geht sowas? Und die, die wir auf der Bühne haben, so 80er, das ist noch echte Musik. Also das sind wirklich Künstler, die auch unterhalten können, die Hits hatten für die Ewigkeit sind. Und ich glaube, dass Songs, die heutzutage erfolgreich sind, also von diesen Rappern und was nicht alles, was man so Deutschrap und so da manchmal nennt, hoffe ich auf jeden Fall, dass man da in 40 Jahren nicht eine 2020er-Party draus macht. Weil es ist, ja, es ist schwer verkraftbar manchmal für mich. Also ich bin tatsächlich offen für vieles, aber es ist mir in letzter Zeit auch sehr viel Spaß erfolgreich aktuell.
So, jetzt hast du ja schon mal bewiesen, dass es auch auf großer Bühne mittlerweile Sinn macht und auch Sinn für einen Veranstalter macht, so eine Veranstaltung ins Leben zu rufen. Aber machst du dir selber ein bisschen in die Hose, ob du wirklich die Veltins Arena da voll kriegst? Aber das ist ja der Hammer, wenn du schon 25.000 Tickets verkauft hast. Also Respekt, weil es ist ja das schwerste Publikum überhaupt, die von ihrem scheiß Sofa runterzubekommen, dass sie am Samstag kein Wetten, dass gucken, um dann ein Konzert zu besuchen. Das ist nicht so einfach, oder?
Ja, es ist schon so, dass bei uns tatsächlich Leute sind, die nicht mehr so oft weggehen, glaube ich, die gezielt auch ausgehen und sich Sachen aussuchen. Umso mehr ist das ja so ein Qualitätsanspruch, dass man sich freut, dass so viele Leute kommen, weil das, was wir machen, auch relativ selten ist. Ich kriege ja auch im Moment Nachrichten aus Hamburg, aus Berlin, aus München, aus dem Osten. Warum macht er das nicht bei uns? Selbst aus dem Nahen Ausland, aus der Schweiz, aus Österreich. Wann kommt die 80er denn zu uns? Ne? Es gibt viele Leute, die aus dem ganzen Bundesgebiet jetzt danach Schalke reisen, ne? Um diese Künste einmal so in geballter Form zu sehen. Das zeigt mir schon, wenn man natürlich schon 25.000 Tickets verkauft hat, so 6 Monate vorher oder so, ist man relativ entspannt. Ich merke immer so nach 1-2 Tagen schon auf eine Veranstaltung, was wird oder nicht, sobald Vorverkauf gehen. Und man merkt, man macht eine Veröffentlichung, so geht damit raus. Und wenn das dann schon sehr gut angenommen wird, weiß man, dann kann man relativ entspannt sein. Wenn wir jetzt in dieser Zeit irgendwie 1.000 Karten weg hätten oder 2.000 oder so, dann würde man wahrscheinlich relativ nervös und würde jetzt schon überlegen. Das ganze Aspekt. Wir sind jetzt ganz im Gegenteil voll in der Plan. Wir werden eine unfassbare Bühne aufbauen mit riesen LED-Band bis, also ich glaube, bis 40 Meter nach oben gehen und so. Also krass. Das wird schon ein Ereignis werden. Dementsprechend sind wir jetzt voll in der Plan und sind natürlich dann auch alle voll euphorisch, weil wenn etwas funktioniert, dann haben natürlich auch alle richtig Lust, dann mitzumachen.
Mhm. Wir fragen dich jetzt auch nicht, wie viele Karten du verkauft haben musst zum Break-Even. Aber
ja. Ehrlicherweise, ich verrate jetzt ein Geheimnis. Also ich habe in den letzten Jahren relativ große Sachen gemacht, um nicht zu sagen, sehr große, viele sagen, wow, dass du noch schlafen kannst und so. Ich mache tatsächlich vor keiner Veranstaltung eine Kalkulation.
Echt? Nein, gibt's doch nicht.
Mhm, okay. Aber ich meine, du bist ja schon ein Stück weit Betriebswirt. Das heißt, du machst einfach nach Bauchgefühl, oder?
Ja, mein Geschäftsprinzip ist, dass wenn du mit vollem Herzblut und mit vollem Elan was machst und voll Lust und davon überzeugt bist, dass das funktioniert. Und natürlich mache ich jetzt keine Raketenaktion, wo man jetzt denkt, boah, von vornherein weiß, das kann irgendwie nicht gut gehen, ne? Aber viele meiner Kollegen oder Leute, die damit starten oder Veranstalter, die jetzt noch jünger sind oder so oder gerade anfangen, kann ich immer nur sagen, man sollte nie rückwärts rechnen. Also die meisten rechnen immer, oh, da habe ich so viel Eintritt, da habe ich so viel Gastronomie-Einnahmen, da habe ich das und vergessen ganz viele Kosten und so. Ich mache mir diesen Stress. Ich habe natürlich im Vorfeld immer ungefähr im Auge, was Dinge kosten. Das weiß ich aus der Erfahrung raus. Aber man kann, wenn etwas so läuft nachher oder so, so habe ich es auch, um einmal auf den Bändler noch selber zu kommen. Der hat mal zu mir gesagt, du darfst das nie öffentlich sein als Manager in deiner Kategorie. Aber ich habe immer gesagt, ich mache nie was für Geld. Ich mache ausschließlich. Ich habe mir zum Prinzip gesetzt. Ich war als Kind relativ krank, sehr lange, aber in den 80ern leider auch fast 2 Jahre im Kinderkrank aus. Und ich habe mir geschworen, ich mache Sachen nur, die mich absolut natürlich stecken, habe ich viel Stress und viele Termine und jeder sagt, boah, du bist ja nur unterwegs und Stress und das. Das ist alles positiver Stress, weil die Dinge laufen. So, wenn du natürlich Sachen machst, die nicht funktionieren, dann hast du natürlich schon mal Kopfschmerzen, schlaflose Nächte und so. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich vielleicht auch gute Ideen hatte, manchmal gute Entscheidungen getroffen habe. Aber ich habe mir wirklich, nachdem ich die Olé-Marke verkauft habe 2016 und mit einer Herzmuskelentzündung im Krankenhaus lag und die Ärzte gesagt haben, boah, das hätte jetzt nach einer Woche, wenn jetzt uns das nicht aufgefallen, wenn durch den Zufall wärst du einer von denen, der einfach umgefallen wäre mit Mitte 40 und der hat noch nie geraucht, der hat noch nie getrunken.
Krass.
Wie geht das? Habe ich mir gesagt, in diesem Moment ab jetzt nur noch Sachen, die Spaß machen und habe dann mit der 90er-Planung angefangen, mache jetzt die 80er. Hab das Glücksgefühle fest. Wir haben auch einen Ring gemacht mit der Freude, mit dem ich jetzt seit 15 Jahren relativ dicke bin und wir viele Sachen gemeinsam schon gemacht haben. Und er ist ja ähnlich wie ich geboren, deswegen verstehen wir uns auch gut. Wir lassen uns nicht irgendwas aufobtruieren von außen und Stress zu machen. Und deshalb plane ich solche Veranstaltungen. Ich plane durch, gucke, welche Künstler und welche Größen und welches Stadion und so passen könnte. Dann kalkulieren wir grob einzeln, dann müssen wir dann nachher hoffentlich sehr viel verdienen oder auch nicht. Haben wir aber Spaß gehabt.
Also,
Minus wird uns in keinem Fall mehr.
Okay. Jetzt hast du ja, wie wir ja gerade schon festgestellt haben, das Publikum ist ja also jetzt kein klassisches Konzertpublikum. Das sind ja wirklich Leute, die du nur schwer mit ihrem Arsch vom Sofa bekommst. Was gibt's denn zu essen zum Beispiel?
Das, was es natürlich in der Fantasy Arena immer gibt. Wir haben jetzt keine Besonderheiten gemacht, irgendwie flüssige Nahrung oder so.
Astronautennahrung.
Keine Zähne mehr oder was weiß ich. Oder die Zähne waren auch als die selber. Das kann natürlich auch sein, ne? Dabei. Es sind auch Leute dabei. Aber grundsätzlich ist es so, dass die, ja, dann gibt es natürlich Bratwurst und Currywurst und Pommes, alles, was es so gibt in so einem Stadion. Ne?
Aber ich habe gesehen, ihr habt irgendwelche Special VIP-Tickets. Was kriege ich denn da? Da darf ich irgendwie Tom Hadley die Hand schütteln oder was?
Ich sag dir ganz ehrlich, diese VIP-Tickets sind schon fast komplett ausverkauft. Also der Laola Club ist mit 1200 Leuten. Das war das allererste, was direkt ausverkauft war. Weil diese Kategorie der Gäste, glaube ich, auch finanziell unabhängiger ist als irgendwelche Jugendliche. Und die wollen auch Qualität. Da sagt der Karl-Heinz, der Inge, pass mal auf, wir gehen jetzt 2 Mal im Jahr weg. Und da fahren wir jetzt hin und dann will ich dir auch was Besonderes bieten. Es ist jetzt nicht so das Publikum, dass man denkt, boah, da sind irgendwie nur Rentner oder so. Ganz im Gegenteil, weil die 18 Jahre so hip sind, haben wir unfassbar viele Karten im Jüngloch verkauft, die natürlich dann im Innenraum richtig Party machen. Und das ist das Schöne am Stadion. Du kannst halt den Sitzplatz nehmen und kannst das genießen. Wenn es um 16 Uhr dann losgeht, bis 22 Uhr, glaube ich, sind wir fertig, oder 22.30 Uhr. Oder du machst halt richtig Party im Innenraum mit mehreren Leuten. Ne? Also es gibt unfassbar viele Leute, in meinem Alter, die Anfang 50 sind, die ja wirklich zum Probeliegen hier irgendwie angemeldet. Die wollen natürlich auch warten. Es gibt doch auch 30-Jährige. Es gibt doch auch Menschen, die in den 20ern sind. Die sagen, oh, wie geil ist das denn? Ne?
Was für ein Einschnitt war in Corona für dich als Veranstalter in der Phase? Das muss ja ganz schnell gewesen sein.
Ich muss schon sagen, ich hatte ein bisschen Glück, weil ich natürlich Mehrgleit spare. Wir haben ja nicht nur die Veranstaltung, da war es natürlich richtig ekelhaft für alle in unserer Branche. Aber ich war natürlich auch da noch mit Wendler Poldi und auch mit anderen Künstlern fernsehtechnisch viel unterwegs. Das hat uns da so ein bisschen, also ich will nicht sagen, dass wir damit auch viel Geld oder Geld verdient haben oder so irgendwie durchkam, sondern das hat einem mehr so die Zeit, also für mich ist das Schlimmste, rumzusitzen und nichts dazu zu haben. Das war an der ganzen Corona-Zeit das Schlimmste. Also dass man irgendwie ins Büro gekommen ist, sonst bist du ja hier auf, weiß ich nicht, voll auf Uhr, wenn ich hier morgens reinkomme. Geht es dann schon irgendwie direkt ab. Aber das war irgendwie so Friedhofsstimmung. Die Leute waren natürlich alle nicht im Büro, die waren alle irgendwie zu Hause und dann bist du ab und zu erinnerst du da, mein lieber Mann. Also ich habe tatsächlich zwischendurch mal gedacht, ob das überhaupt nochmal geht alles, ne? Ob das diese Denke hatte ich tatsächlich. Ich bin jetzt keiner, der schwarz malt oder der deprimiert ist schnell oder so, aber man wurde ja quasi dazu getrieben, auch mal schlechte Tage zu haben und zu denken, boah, was ist denn hier los? Ne? Ich bin jetzt ja anders als wenn der Tag verschwört oder so, aber nach einer Zeit hat man sich natürlich auch schon seine Gedanken gemacht, ob das alles richtig ist, ob das die richtige Herangehensweise ist und so weiter. Und ich glaube, im Nachgang wissen wir alle, dass verschiedene Dinge man sich auch hätte sparen können.
Und wie merkst du das jetzt? Ist das Publikum dann wieder zurückgekommen? Also ich hatte den Eindruck, am Anfang, so im ersten Jahr, war das extrem verhalten. Also ich habe viel Literaturveranstaltungen auch gemacht und so. Das Publikum war halbiert. Und jetzt kommt so allmählich wieder. Wie ist es denn bei dir, gerade bei Großveranstaltungen?
Ich komme ja aus dem Fußball. Ich habe das gesehen wie bei einer schweren Verletzung. Wenn du einen Spieler hast, der einen Kreuzbandriss hat und ein Jahr weg ist, braucht er auch mindestens mal ein Jahr wieder, also erstmal muss er ja wieder fit werden, das dauert ja schon mal bestimmt ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Und dann braucht er bestimmt manchmal in der Regel auch noch ein Jahr, bis der wieder auf dem Stand von vorher ist. Mhm. Und das ist hier genauso. Also wir haben es auch am Anfang gehabt, dass die Leute total verhalten waren, dass natürlich auch noch Angst vorhanden war. Gerade wir haben ja auch noch ein Tanzlokal für ein bisschen älteres Publikum, so Disco Fox und Schlager, Tanz und Garnina. Da war es auch nicht direkt wieder volle Pulle, weil da natürlich auch im Publikum ist ein bisschen was älter und so. Und die waren einfach vorsichtiger. Die Jugendlichen, die natürlich auch zwei Jahre fast verpasst haben, diese 16, 17, 18 und so waren, die haben natürlich direkt Vollgas gegeben. Ne? Denen war auch alles egal. Kann ich auch nachvollziehen, wenn du quasi so anderthalb Jahre komplett rausgenommen wirst. Wenn ich mir das für mich vorstelle, Kumpel von mir hat einen Sohn, der ist jetzt 18 und so, der hat zwei ganze Jahre irgendwie verpasst, Vollgas zu geben. Und die haben natürlich Nachholbedarf. Ne? Und jetzt ist es so, dass wirklich bei den großen Veranstaltungen, speziell auch hier bei der 80er Live, also dass das schon richtig abgeht. Dass die Leute jetzt auch wieder Lust haben und ich würde sagen, Normalität wieder einkehrt, so langsam.
Also sehe ich das richtig? Wir können wohl davon ausgehen, dass wir da in den nächsten Jahren noch ein bisschen Spaß mit dir und den 80er Jahren haben werden.
Ja, zu 100%. Also wir sind jetzt schon am Plan für das vorletzte Wochenende, glaube ich, in 25. Wir haben auch Freitag ein Mehrjahresvertrauen. Wir haben immer das Nationalmannschaftswochenende. Das ist im DFB-Kalender festgelegt. Das ist immer so Ende März. Und da ist automatisch die Fanlis-Arena immer frei, weil du musst ja fahren können auf längere Sicht und du kannst ja nicht hoffen, hoffentlich hat dann Schalke kein Heimspiel. Ja. Gut, wenn die so weit spielen, spielen die wahrscheinlich demnächst immer irgendwann Sonntag, Nachmittag, ja, in der Gladbach-Liga oder weiß nicht was. Dann werden die das Stadion nicht mehr brauchen. Vielleicht wird in der Fanlis-Arena dann demnächst nur noch irgendwie Veranstaltungen geben, aber gut, ich hoffe das nicht. Ich bin ja selber auch Schalke-Anhänger und würde mich freuen, wenn sie es schaffen. Aber grundsätzlich ist der März 25 schon geplant und wir sind schon mit namhaften Künstlern im Gespräch für 2025.
Mhm. Dann ist die Frage jetzt ein bisschen schwierig für dich, weil ich wollte dich eigentlich fragen, welche Künstler könntest du dir denn noch so vorstellen oder was wäre denn jetzt für dich so ein großer Wunsch aus dem 80er-Repertoire an Künstlern, die du gerne nochmal einladen würdest? Michael, setz uns ja raus. Also
ich kann dir sagen, wer so in Frage kommt. Also auf jeden Fall Billy Idol, finde ich super, wo wir sehr lange schon am Überreden sind, wo ich aber hoffe, dass das klappt, ist Rick Astley, weil der grundsätzlich keine 80er-Partys eigentlich machen wollte. Jimmy Somerville, der aber gesundheitlich angeschlagen ist, wo wir aber auf 25 hoffen. Und das sind so Namen, die ich mir sehr gut vorstellen kann.
Okay, ich denke auch da setzt du auf ganz gute Pferdchen, wenn du das da weiter verfolgst.
Ich bin nicht so ein Spezialistenveranstalter. Es gibt ja auch eine ganz andere Musikrichtung noch aus den 80ern. Ne? Wir wollen halt die breite Masse ansprechen, die, wenn sie den Song hören, also wenn sie den Namen hören, entweder schon sagen, oh, wow, oder spätestens, wenn sie den Song hören. Nicht jeder Normalo denkt bei ABC oder denkt, wer ist das? Kann ja sein, ne? Sagt, da kommt ABC, dann sagt viele, ja, okay, schön, aber wenn sie The Look of Love hören, dann leck mich am Arsch, die sind auch dabei. Ne? Oder Cutting Through. Weiß auch nicht jeder, wer das ist. Wenn dann dein Arms läuft, das ist, da sind schon Songs dabei der Künstler, die, glaube ich, sehr vielen Leuten gefallen.
Ja. Dann kommen wir mal ein bisschen zu deinen 80er Jahren. Du hast ja eben schon angetönt, dass das gar nicht so unkompliziert war, wenn du da länger im Krankenhaus warst. Ja, wie waren so deine 80er Jahre?
Ich kann sagen, die 80er fing für mich richtig schlimm an, also richtig schlecht. Bis 1979, da war ich ja 8 Jahre, da war nicht alles super. Und da habe ich, ich komme aus Gummersdorf, da habe ich Handball gespielt, Fußball gespielt jeden Tag und war topfit, war in meiner Klasse doch immer der Größte und Stabilste. Und irgendwann wurde es dann irgendwie schlimm, dann wurde ich krank und keiner konnte sich erklären, was es war. Und dann war ich hier erst in der Nähe im Krankenhaus, dann haben die Ärzte Alte nicht festgestellt. Und dann kam ich dann nach Köln, tatsächlich auf die Kinderkrebsstation auf der Amsterdamer Straße und bin da ein Dreivierteljahr nicht mehr rausgekommen. Und es wurde alles untersucht, was geht. Also ich habe als Kind jede Untersuchung mitgemacht, die man eigentlich nicht braucht. Und deswegen bin ich bis heute, viele fragen mich ja, warum macht der halt so viel mit Poldi für Kinderkrebsklinik oder für die Stiftung? Wir haben jetzt unseren Cup wieder, wo wir in 10 Jahren über 2 Millionen Euro gesammelt haben für Projekte, die wir unterstützen. Und da ist eins die Amsterdamer Platz in Köln, Kinderkrebsstation. Das hat schon damit zu tun, dass ich da selber meine Erfahrungen gemacht habe früher. Poldi sowieso jemand ist, der Kinder über alles mag und selber auch 3 hat. Ich ja glücklicherweise jetzt auch seit 1,5 Jahren fast Papa bin und jetzt im Februar noch zum zweiten Mal Papa werde. Ja, die 80er waren für mich an bis 82 war es richtig übel. Und dann ging es langsam wieder aufwärts nach etlichen Operationen und was weiß ich nicht. Und dann habe ich die 80er auch so ein bisschen wahrgenommen und habe dann, wie gesagt, bei einer Realschule, habe auch Musik viel gehört und gemacht und getan und so und war immer interessiert. Also immer Musik interessiert. Ich war jetzt nicht so DJ oder so, aber ja, dann ging es dann wieder ein bisschen aus. Ich habe Fußball gespielt, das wäre eigentlich meine Hauptoption gewesen, wenn ich nicht die ganze Veranstaltungssache dann irgendwann, da habe ich ja auch gut mit getroffen, aber eigentlich war mein Ziel, Fußballer zu werden. Ich habe mir aber die Achillessehne mit 18 gerissen, übel, und wurde zwischendurch operiert und dann war klar, das wird nichts mehr, deswegen auch meine Verbindung so nahe zu vielen Fußballern und Beulen und so, von früher noch. Die 80er fand ich mit so danach, also ab 82, so für mich mit so eins der ganzen Jahrzehnte, da sind viele Dinge passiert, so wie ein selbst, also ne, jeder hat ja so sein eigenes Leben und ich fand den 70er schon toll, so die Kindheit und so, wenn man da rumgesprungen ist. Ich komme aus den ureinfachsten Verhältnissen, also wenn mich manchmal sieht, der denkt, ach du, der muss ja irgendwie richtig knattern. Meine Mutter hat jede Stelle wahrgenommen, wo sie irgendwie ein paar Euro groß verdienen konnte. Mein Vater war Maurer und also wir kamen aus Verhältnissen, wo man sagen kann, das war nicht irgendwie alles toll. Aber meine Eltern haben alles gemacht, dass meine Schwester und ich ein gutes Leben haben und dass wir uns auch bilden und dass wir in die Realschule gehen und nicht wie meine ganzen Nachbarn irgendwie in so einer Lehrbehindertenschule oder was weiß ich, weil da hätte auch alles passieren können. Also in so einer Gegend bin ich aufgewachsen und musste mich dann immer durchsetzen, auch gegen die großen Jungs. Und das habe ich dann immer irgendwie hingekriegt. Und ja, am Ende der 80er, wie gesagt, da war man ja schon 18, da war ich schon 18 und so, da habe ich mein erstes Auto war ein Ford Fiesta mit 45 PS. Bin ich breit drauf und so, und der Sportaufruf, der sah also gefährlicher aus, als er war. Und den habe ich mir verdient dann in so einer Lampenfabrik 6 Wochen Lampen zusammengeschraubt. Ja, das sind so Erinnerungen, die man hat und die einen jetzt, wenn man wirklich, also wir müssen uns ja nichts vormachen, in unserem Bereich wird ja auch viel Geld verdient. Und wenn ich mir irgendwo was gönne, wenn ich irgendwie mir eine teure Uhr kaufe oder bekannt, dass ich auch ganz schöne Autos stehe und so und was weiß ich in Sachen mache, ich glaube, ich kann das mehr genießen als jemand, der mit sowas geboren hat. Ich genieße das richtig, wenn ich mir sowas leisten kann und freue mich in mich rein. Und mir ist das egal, ob dann Leute sind. In Deutschland ist der Neidfaktor sowieso so sehr groß, kannst machen, was du willst, du machst eh kein Recht. Und das habe ich mir abgewöhnt, den Leuten zu gefallen. Ich bin jetzt nicht, ich hoffe nicht so arschlich, dass ich wie eine Axel Walde durch die Gegend die Leute hier beleidigen oder was. Aber ich bin grundsätzlich immer nett. Wer mich kennenlernt, weiß, ich bin nett. Außer wenn mir jemand auf den Sack geht, dann kriegt das auch zurück. Ist aber dann auch verdient, ne?
Das glaube ich, oder ich bin da auch fest von überzeugt, dass man solche Sachen definitiv mehr zu schätzen weiß, wenn man sich die selbst erarbeitet hat.
Ja, ich denke immer manchmal für mich, ich kleiner Hosenscheißer hier aus Sommersbach-Dümminghaus, und wenn ich irgendwo hinkomme und werde relativ profiert, und kriegt dann irgendwelche Autos und dies und das, dann denke ich, boah, hätte es selber nicht gedacht, sage ich dann zu mir selber, dass mal sowas passiert. Nee. Ne? Aber ich kann auch sagen, es ist wirklich, ich habe mir nichts erklaut, ich habe auch wirklich nicht wenig gearbeitet. Das will ich mal so einfach umschreiben. Mir kann man, glaube ich, vieles nachsagen, aber nicht, dass ich nicht fleißig bin oder nicht am Ball bleibe oder so. Und das ist für mich so ein Grundprinzip, dass wenn man Sachen macht, dass man sie entweder richtig macht oder gar nicht.
Du hast ja gesagt, du warst auf der Realschule. Das heißt, wie bist du dann dazu gekommen, Manager und Veranstalter zu werden? Das konnte man damals zumindest ja noch nicht unbedingt lernen, ne?
Nee. Wie gesagt, ich wollte ja eigentlich Fußball spielen. Und das ging nicht aufgrund meiner Verletzung. Ich habe aber dann damals über Rainer Kallmund, dem ich ein sehr enges Verhältnis hatte und auch habe, der hat dann gesagt, Junge, du bist ein Typ, der hat immer gesagt, wenn du irgendwo reinkommst, geht die Sonne auf. Dann wird's hell. Und du musst die Leute anzünden. Wenn du irgendwo reinkommst, du kannst jeden anzünden. Wenn du, dir nimmt jeder alles ab. Du musst das dir zu eigen machen. Du musst gucken, dass du irgendwie in Vertrieb Sachen verkaufst und so weiter. Das habe ich dann gemacht. Habe einen Job angenommen bei einem großen japanischen Unternehmen, was man kennt, bei Canon, als Kameras und so. Und bin dann mit um 20, weil es gab damals so Verkäufer mit anlaufenden Säulen, durfte erstmal wie so eine Lehre fängt das mal klein an und so. Und ich habe in der Niederlassung Köln, das ist immer blöd, wenn man es über sich selber erzählt, da kommt man sich vor wie der Wendler, aber ich habe nach einem Jahr hatte ich schon irgendwie 800% Sollerfüllung. 100% Leute waren schon gut. Und dann hat irgendwann mein Chef zu mir gesagt, Herr Kamp, ich sage Ihnen eins, das darf ich eigentlich nie sagen, aber Sie müssen es selbstständig machen. Sie sind zu schade, um für andere Leute Geld zu verdienen. Sie werden garantiert eine Karriere machen, das bin ich mir relativ sicher. Und ja, und dann habe ich irgendwann, das war ein Zufall, angefangen hat das Ganze mit dem Jürgen von Big Brother um 2000. Der war ja in diesem Big Brother Container. Und ich habe so Fußballspiele noch gemacht mit so alten Fußballkollegen von mir, früher Kinderhilfen und so. Habe ich den getroffen und der hat nachher ein Buch geschrieben und hat da stand dann drin, da habe ich Markus Tampe gesehen. So habe ich mir immer mal einen Manager vorgestellt. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast immer eine komische Vorstellung von Manager. Ich habe gar keine Ahnung, was ein Manager machen muss. Mhm. So, ne? Und dann hat er gesagt, ja, kannst du ja mal gucken, dass irgendwie was für mich klappt. Und dann habe ich ihn 2000 in den Megapark nach Mallorca auf die Bühne mit meinem besten Kumpel, der ein bisschen aussah wie Zlatko. Den habe ich dann als Zlatko-Double eingesetzt. Und dann haben wir das große Bruder damals. Und so ist Big Brother Jürgen bis heute noch irgendwie zum Ballermann-Sänger geworden, geblieben auch. Und hat Party Spaß gemacht und Abrischi und so. Ja, und dann lernt man natürlich einen nach dem anderen kennen. Und dann war ich auch selber immer auf Anschlag, kleine Festzelte mit 1000 Mann oder 500 Mann und so. Und habe für mich immer gedacht, und das habe ich bis heute, ich sage mal in der Firma, vielleicht ist das ein Fehler, vielleicht aber gut, ich denke mal groß. Also groß, aber nie größenwahnsinnig. Ich denke mal, wenn du ins Hotel bist, hier sind 1000 Mann gekommen wegen 1, 2, 3 Künstlern. Warum sind da nicht 20.000 gekommen? Mhm. Man hätte das auch größer machen können. Und im Endeffekt sind die Veranstaltungen, die wir machen, nichts anderes als auch, wie das Kleinveranstalter machen. Der Aufwand ist der gleiche, vielfach. Die Arbeitsschritte, sagen wir, sind die gleichen. Nur der Umfang ist natürlich wesentlich größer. Also muss bei uns, kommst du nicht mit 2 Feuerwehrleuten aus, da brauchst du dann vielleicht da immer 100 oder Sanitäter. Außen nicht 20, da brauchst du direkt mal 300 oder so bei Veranstaltungen, ne? Oder Securities. Und im Endeffekt hebe ich mich dabei nicht ab von Veranstaltern, die bestimmt mit viel Herzblut auch kleine Sachen machen. Irgendwie auch manchmal für Vereine und so. Ich schätze das sehr, wenn Leute ordentlich Gas geben und so, gar nicht für sich selbst, sondern so damit Vereine und Traditionen und so weiter auch bleiben. Und ja, so ist es gekommen, so bin ich in die ganze Branche reingerutscht und habe das Glück gehabt, dass wenn ich Leute kennengelernt habe, dass die gesagt haben, auch ich glaube, das ist ganz okay und er hat auch ein bisschen Ahnung von dem, was er tut vielleicht und wollten dann mit mir zusammenarbeiten.
Mhm. Also so hat sich das dann entwickelt. Was machst du denn, wenn du mal entspannen willst? Gehst du zum Fliegenfischen oder?
Es gab, bevor mein kleiner Sohn auf die Welt gekommen ist, war die Entspannung immer Fußball zu gucken. Also tatsächlich für mich die größte Entspannung, samstags Nachmittag Sky-Konferenz zu gucken, dann weiß hier jeder, da darf mich keiner stören. 15:30 Die 2 Stunden wirklich ist meine absolute Freizeit. Und da denke ich an nichts. Da gucke ich mir das Spiel an und genieße da auch und denke, ach hier, Fußball von da in das Stadion. Oder wenn ich selber ins Stadion bin, das passiert auch häufiger. Seitdem mein kleiner Sohn auf der Welt ist, ist das wirklich für mich total entspannt, wenn der auf dem Schoß sitzt und ich mit dem irgendwie ein Buch zeigen kann oder sowas. Das ist schon, ich war ja vorher auch so ein Knochen irgendwie, wo jeder gesagt hat, ist für mich unvorstellbar, Papa zu werden oder Familie und dies und das und das alles irgendwie so weit weg. Und da hat man keine Vorstellung zu gehabt. Und alle meine Kumpels, meine engen Kumpels, ich treffe mich morgen wieder jeden Mittwoch mit meinen engsten Kumpels, die ich seit über 40 Jahren habe. Und die kommen gar nicht aus dem Bereich. Der eine ist Maler, der andere ist Busfahrer, der andere ist Lagerist. Treffen wir uns beim Bierchen essen. Für die ist das natürlich immer so ein bisschen komisch, wenn dann, wir haben jetzt so einen Rehmer zusammen gehabt, ich habe tatsächlich mal mit von der Kamera genommen für so eine Doku, die gemacht wird, über meine Arbeit und so. Und für die ist das schon komisch, wenn dann auf einmal ein Dieter Rohl anruft oder ein Polly oder was man sie dann gehört beim Essen. Dann denken sie schon mal, schon, sie sind falsch im Film. Aber ich genieße das mit relativ normalen Leuten, mich zu umgeben, weil denke ich, du hast den ganzen Tag häufig mit Leuten zu tun, die irgendwas von dir wollen oder dich irgendwie nutzen wollen, sage ich mal. Und das sind einfach meine Kumpels, da gibt es auch keine Anfolge oder Reihenfolge. Da bist du jetzt nichts Besseres oder so, oder das, weil du diesen Job machst. Die sagen zu mir auch mal, hey Junge, halt mal die Klappe jetzt hier, jetzt halt mal das und dies. Und das finde ich auch super. Und das lässt halt irgendwie, noch, wenn du in diesem Showgeschäft drin bist, kann es schon manchmal sein, dass du ein bisschen gaga bist. Das passiert ganz vielen. Ich bin jetzt möglicherweise einer, der noch nie Alkohol getrunken hat, keine Drogen genommen hat, noch nie geraucht und so. Deswegen glaube ich, bin ich noch relativ normal geblieben. Aber man sollte sich tunlichst mit normalen Leuten umgeben aus seinem normalen Leben und die auch nicht irgendwie abstoßen, wenn man irgendwie erfolgreich wird oder Bekannte, keine Ahnung, Künstler oder Sportler oder so. Das hat, glaube ich, noch keinem gut getan. Ich habe das so beobachtet, die so geblieben sind, außer aus meiner Sicht. Wollte ich es ähnlich, auch viele Freunde noch aus seinem normalen Leben von früher, die sind auch relativ geerdet. Und zu denen wollte ich immer gehören. Und wenn ich irgendwann mal Gefahr laufen sollte, irgendwie abzuheben, dann kriege ich direkt einen zwischen die Hörner von meinen Jungs. Und dann ist das auch schnell wieder erledigt. Aber es ist tatsächlich, um darauf zurückzukommen, die größte Entspannung. Alle haben mir gesagt, und seitdem es so ist, ist es unbeschreiblich und kann ich mir jedem empfehlen.
Kann ich bestätigen, ja.
Ihr seid ja beide relativ spät Väter geworden dann.
Ja. Ja. Ja, ich bin jetzt, wie gesagt, mit 51 Papa geworden. Das ist ein bisschen spät, aber ich hatte auch vorher wirklich eigentlich auch keine Zeit. Das wäre, ne, das ist auch jetzt noch so. Und das schlechte Gewissen ist wirklich total vorhanden immer. Es gibt halt Sachen, die beruflich, die kann man, ich habe selber manchmal so Serien gesehen. Nehmen wir mal ein Beispiel, Franz Beckenbauer. Da habe ich mal eine Doku gesehen, wie der gesagt hat, ich weiß selber, dass ich als Papa ein richtiger Versager war, weil ich nie da war, weil ich natürlich Sportler war, total erfolgreich, überall unterwegs. Und da habe ich immer gedacht, boah, ja, aber gut, du hast natürlich eine riesen Karriere hingelegt und du hast Erfolg gehabt und so. Und für mich ist es so, dass ich habe selten ein schlechtes Gewissen gegen irgendwas gehabt, aber meinem Kind gegenüber und so und Familie schon sehr. Weil es gibt halt, wenn man solche Sachen macht wie wir, also die 80er ist schon riesengroß, aber ich kann sagen, so ein Glücksgefühle-Ding hat mich sehr gefordert und wird auch jetzt, ihr werdet in 2 Wochen wissen, von was ich rede, wir werden ultra Künstler veröffentlichen, wo ich niemals gedacht hätte, dass die zu so einem Festival kommen. Und das ist natürlich Arbeit. Da musst du auch hinreisen, musst mit denen verhandeln, musst machen und tun. Aber ich will vermeiden, dass meine Kinder auch später irgendwie sagen, du warst aber selten da und so weiter. Und das ist ein großer Spagat. Und ich glaube, dass es schwer ist, so ultra erfolgreich zu sein, gleichzeitig aber auch ein guter Familienvater. Eins bleibt hundertprozentig auf der Strecke und ich glaube, dass das Wichtigere im Endeffekt die Familie ist und deshalb muss ich gucken, wie ich das hier sortiere. Und sag mir jetzt in letzter Zeit immer wieder, wem muss ich noch was beweisen? Da immer so, man hat ja immer so einen Antrieb gehabt, man will ja nochmal Geld verdienen, konnte man nicht mehr aus dem Weg gehen, wenn man irgendwelche Sachen erfolgreich macht, mit der es gut macht. Das kam dann automatisch. Seitdem ich Papa geworden bin, komplett andere Werte, denke anders und ja, das ist auch gut.
Sehr schön. Ich finde das ein sehr schönes Schlusswort. Und dann können wir zu deinen Lügen und Wahrheiten kommen und da können wir das aufklären. In meiner Erinnerung, du hast Verena Poth auf den Händen getragen. Du hast ja die erste Modern Talking Platte gekauft und bist dafür angefeindet worden. Und das dritte habe ich vergessen.
Das dritte war, dass ich in der Boyband
war. Dass du in der Boyband warst, ja. Ich würde mal sagen, ich rate das mit Modern Talking. Glaube ich, dass das so war? Das hast du so detailliert geschildert.
Also es ist tatsächlich so gewesen, dass ich in der Realschule, ich habe immer so die Augen offen ins Kaufhaus gegangen, wenn eine Neuvorstellung kam, dann konnte man mit dem Kopfhörer nicht das anhören. Ja. Diese Maxi-Platten damals, Singles, die kosteten damals noch 9,99 Mark, kann ich mich ziemlich gut erinnern. Und dann habe ich mir die gekauft, weil ich die gehört habe von Modern Talking. Das ist ja was ganz anderes. Das ist ja erschienen 1985, erfolgreich geworden, glaube ich, erst 86 oder so. Und nach dem Auftritt bei Formel 1 und wir, es gab schon ein Jahr und ich habe das mit in die Realschule genommen, hat das aufgenommen zu Hause, auf der Kassette, habe zum Walkman gepackt, bin in die Schule gefahren mit dem Bus, habe das meinen Kollegen gezeigt, ich war damals dieser Fußballer und dann haben die gefragt, was ist denn mit dir los, bist du langsam bekloppt, so eine Scheiße zu hören und so. Und ein Jahr später habe ich dann gesagt, seht ihr, ich habe doch ein gutes Ohr gehabt anscheinend, das ist ja wirklich total erfolgreich geworden, also das stimmt.
Kann man nicht anders sagen, obwohl in der Boyband könnte ich mir dich auch vorstellen.
Komisch, als wir das hier besprochen haben mit meinen Leuten im Büro, die sagt, also es ist tatsächlich so, dass viele sagen, ja, das könnte vielleicht passen, aber es ist tatsächlich gelogen. Es ist so, dass ich Verona Poth auf Händen getragen habe. Wir hatten ein Fußballspiel und sie sollte den Abschluss machen. Und weil sie mit ihrer Begleitung damals noch mit Alamitic, mit ihrem Manager, und dann hat sie gesagt, oh, kann mich hier nicht jemand reintragen aus Spielbelz? Und sie durfte sich dann jemand aussuchen und hat tatsächlich mich genommen. Ich habe dann noch gedacht, boah, hoffentlich ist die nicht so schwer. und blamiert sich nachher. Aber es ist alles gut gegangen.
Die musste ja schon mal Dieter Bohlen, da hat sie ja nichts zu essen gekriegt. Deswegen konnten die ja gar nicht mehr so schwer sein.
Wenn du da Sky-Konferenz guckst, Schalke ist ja da nicht dabei. Für wen bist du denn dann?
Das ist tatsächlich so, über meine Verbindung zu Leverkusen, die fand ich immer schon gut. Aber jetzt natürlich im Moment ist ja wirklich eine Freundin, denen zuzugucken. Die sind ja wirklich mit Abstand die beste Mannschaft. Und ich hoffe und wünsche und gönne denen sehr, dass die dieses Jahr mal deutscher Meister werden und nicht irgend so ein Club wieder, der so rumeiert und irgendwie sich die Siege da komisch zusammenhamstert. Weil die spielen echt so Fußball, wo man sich schon drauf freut. So, ne?
Ja.
Also Vollgas.
Ja. Ich muss ja gestehen, ich bin Bayern-Fan, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber ich wünsche mir auch, dass Leverkusen Meister wird und das sagt schon einiges. Ja,
man muss ehrlich sein, wenn ich dann jetzt schon wieder höre, dass die Bayern schon wieder Auge auf Alonso haben und auf Hirtz und so. Das wirklich, ich finde Bayern ja auch gut, so international und so, aber das ist das, warum ich sie manchmal oder oft nicht mag, weil ich das auch schlecht ist. Ich finde schlecht gemanagte Fußballclubs eigentlich nicht gut. Mhm. Und das ist bei Bayern, man sagt immer, Höhnes und so, alles top. Ne? Habe ich auch mal getroffen und habe mich mit ihm auch super verstanden, ist auch wirklich. Aber ich finde es nicht so sonderlich schwer, jetzt zu erkennen, dass Alonso ein überragender Trainer ist und Wirtz ein überragender Spieler. Man hätte den Wirtz aber auch mit 15 schon entdecken können, als er in Köln Bickendorf in der Jugend gespielt hat und dann weggegangen ist. Ne? Da hätte man das Talent, wenn man eine gute Scouting-Abteilung gehabt hätte, auch durchaus entdecken können. Ne? Aber gut, Bayern ist Bayern, ist nach wie vor finde ich alles top. Aber im Moment ist es tatsächlich Leverkusen. Ja, Schalke ist ja im Moment mal sonntags mittags zu sehen. Um 13.30 Uhr, da habe ich auch noch ein paar Minuten dann zum Entspannen. Da gucke ich die Zweitliga-Konferenz so mit meiner Mannschaft.
Ich bin selber in Gelsenkirchen geboren tatsächlich. Folgedessen auch, wenn überhaupt, dann Schalke-Sympathisant. Da muss man schon sehr, sehr viel Schmerzen ertragen können gerade. Ne?
Das liegt aber auch am Management schon über Jahre. Wie gesagt, ich bin ja Schalke-Anhänger. Aber eigentlich darf man von so einem Verein gar kein Anhänger sein. Wenn man mal so ein bisschen Einblick hat, und ich komme jetzt durch die Veranstaltung so, durch verschiedene Kunden auch da ein bisschen näher ran, wer da alles die Hand aufhält, wer da noch einen Assistenten und wer da noch den hat und den, das ist klar, dass da so ein Schuldenberg entsteht. Und die haben so ein Potenzial mit diesen Fans, mit dem Stadion und so, das ist eigentlich traurig, ne? Mhm. Sehr schade. Also vielleicht werde ich in meinem nächsten Leben Fußballmanager. Der Kalli hat mir das schon 100 Mal gesagt, da würdest du den Spielern richtig in Arsch treten und würdest auch ab und zu mal einen Spruch vor der Kamera raushauen können. Du wirst eigentlich eine Bereicherung für so einen Fußballverein.
Ja, Markus, dann sieh mal zu, dass dein Karma gut bleibt, dass du dann auch wirklich als Mensch wiederkommen darfst und nicht als Ameise oder sowas.
Das mache ich.
Das liegt ja ganz klar in deiner Hand. Also du arbeitest ja an deinem Karma. Also
sehr schön. Dann ein Hinweis noch. Es steht ja Weihnachten vor der Tür. Wenn ihr also noch ein Geschenk braucht für eure Liebste oder euren Liebsten, 23. März 2024, 80er-Party. Lohnt sich hinzugehen. Den Link zur Homepage findet ihr dann wie immer in den Shownotes. Und wir werden wahrscheinlich auch da sein, Christian. Ne? Gehe ich mal davon aus.
Ja, wollte ich mit dem Markus ja gerade noch mal drüber sprechen.
Ja, seid herzlich, Angela.
Dann ein Hinweis noch. Wir haben ja in der letzten Folge aufgerufen, dass ihr uns euer bestes Konzert der 80er Jahre meldet. Also einfach an christian@purvinundkova.com. Könnt ihr uns das schicken per Audio oder per Mail oder was auch immer oder per Facebook. Und dann werden wir hören, was euer bestes Konzert der 80er war. Was war dein bestes Konzert der 80er, Markus?
Also ganz ehrlich, ich war in den 80ern tatsächlich noch gar nicht auf einem Konzert. Ich bin auch gar nicht so ein großer Konzertgänger. Was vielleicht nicht unbedingt mit der Aktie zu tun hat, aber jetzt mit unseren Glücksgefühle fest. Ich war auch vorher noch nie auf einem Festival, bevor ich eins gemacht habe. Also wir haben als Freunde, die so ein Interview gemacht haben letztens, so wurden gefragt, wie kommt ihr denn darauf oder so ein Festival aus dem Boden zu stampfen, weil wir hatten ein Gespräch mit dem Holger Hübner von Wacken und von Paul Mückerl mit dem Bandix und der Holger Hübner hat gesagt, ich habe Wacken vor 32 Jahren angefangen mit 2.500 Leuten, davon war die Hälfte Verwandtschaft. Und ihr kommt daher und macht direkt was mit 135.000 auf Anhieb. Sowas Großes gab es noch nie auf Anhieb. Und dann wollte ich nicht gesagt, der Vorteil an uns beiden, oder wir sind wahrscheinlich die einzigen beiden Festivalveranstalter, die vorher noch nie auf dem Festival waren. Und dann hat der Paul gesagt, einfach mal machen, nach Gefühl leiten lassen. So, das hat sehr gut geklappt. Man sollte einfach Dinge probieren und manchmal gelingen sie vielleicht, dann hat man Talent dazu. Und wenn nicht, macht man irgendwas anderes.
Sehr schön. Dann vielen Dank, dass du da warst. Tja, und wie immer spielen wir jetzt noch einen Song. Und weil wir wegen der GEMA keinen der Songs spielen können, der Bands, die da auftreten beim 80er Live, müssen wir einen von Purvin und Kova spielen. Naja, tun wir auch ganz gern, muss ich ehrlich sagen. Und dann hört er jetzt Silence in der stinknormalen Single-Version.
Good from bed, no more time to joke.